Es gibt so viele schöne, gute Psalmen. Osterpsalmen, Auferstehungspsalmen. Einen, der irgendwann kommen muss, und der kommt jetzt heute, ist Psalm 118. Um den wollen wir einige Verse beten. Sie haben ihn in deinem Programm, den Psalmtext abgedruckt, oder Sie kriegen es auch hier, wie auch immer Sie wollen. Wir stehen gemeinsam auf und wir ehren unseren Gott mit Worten des Psalms und wollen dann gemeinsam unseren Osterlobpreis unmittelbar anschließen. Wir beten. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen.
Er lebt. Er lebt. Und Paulus beschreibt das in 1. Korinther 15 wie folgt. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Der Text, der der Predigt von Andreas Schäfer zugrunde liegt, steht in Johannes 20, die Verse 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Zum Gebet und zum anschließenden gemeinsamen Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen, soweit es Ihnen möglich ist. Herr Jesus, du lebst. Du lebst, und das ist die Botschaft dieses Osterfests auch in diesem Jahr, und das ist die Botschaft für uns ganz persönlich, und das ist die Botschaft für diese Welt. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist. Dass du alle Schuld und alles Elend dieser Welt auf dich genommen hast, dass du für die ganze Schöpfung Versöhnung geschafft hast mit dem Vater und dass wir leben dürfen. Du lebst und wir sollen und dürfen auch leben. Darüber loben wir dich und rühmen dich und preisen dich und danken dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du dich hingegeben hast und dass du uns gezeigt hast, was wahre Liebe ist. Wir wollen diesen Gottesdienst jetzt hinlegen und dich bitten, dass du uns vor Augen trittst, in unsere Herzen hineinkommst, in unser Fühlen, Wollen, Denken und Handeln, und dass dieses Leben, das du geschenkt hast, Gestalt gewinnt in uns. Und dass dieses Ostern in unseren Alltag hineingeht, dass auch da Leben und Veränderung geschieht und wir zum Segen für andere werden dürfen. Das bitten wir nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, die jetzt in irgendeiner Form in diesem Gottesdienst teilhaben. All die, die an den vielen Gottesdiensten dabei sind, die weltweit heute gefeiert werden. Wir bitten es für unsere Kinder in den Kindergottesdiensten. Erscheine du uns und schenk, dass dieses Leben, das unvergänglich ist und ein ganz anderes Licht und einen anderen Glanz hat, Gestalt gewinnt. Danke, dass du lebst. Amen.
Da ist er also wieder, der Jünger, den Jesus lieb hatte, Teil 3. Wir haben ihn ja schon erlebt am Gründonnerstagabend. Da lag er beim Abendessen an der Nähe von Jesus. Wir haben ihn stehen gesehen unterm Kreuz am Karfreitag. Und jetzt heute sehen wir ihn weder liegen noch stehen. Heute sehen wir ihn besonders laufen. Er macht doch anders, aber das Laufen, das fällt auf. Denn so wie Johannes, der sich ja hinter diesem Jünger verbirgt, denn so wie Johannes Ostern beschreibt, beschreibt kein anderer Ostern. Wir haben ja wunderbare Osterberichte, wir haben sie auch den Liedern besungen. Matthäus, Markus, Lukas, sie nehmen uns in diese Osterwirklichkeit jeweils aus einer ganz bestimmten Perspektive mit hinein. Aber Johannes? Johannes nochmal ganz, ganz anders. Man könnte zuerst sagen, Johannes, mir fehlen ein paar Sachen. Die ich sonst gewohnt war bei Matthäus, Markus, Lukas, also mir fehlen zum Beispiel die Engel. Die sind noch gar nicht da bis jetzt in den ersten 10 Versen. Mir fehlt auch der Stein, wo der da drauf sitzt, dieser Engel. Und mir fehlen die rumliegenden Römer. Und mir fehlen so eine ganze Reihe von Dingen, die fehlen mir da. Das Gespräch der Frauen dahin und so. Das fehlt mir. Es wirkt so ein bisschen spartanischer, das Ganze. Oder man kann sagen, elementarer. Johannes konzentriert sich auf so ein ganz paar wenige Dinge, die ihm wichtig sind. Und man ist sich dessen bewusst, dass tatsächlich Johannes, als er das Evangelium geschrieben hat, dass er Jahrzehnte her war. Das war Jahrzehnte her, als er damals als junger Mann, deutlich schneller als Petrus, dass er damals als junger Mann da unterwegs war und gelaufen ist. Und wenn die Kirchengeschichte recht hat, dann war er tatsächlich der Jüngste. Vielleicht war er noch keine 20, schätze ich mal. Als er damals am Ostermorgen da losgerannt ist. Und tatsächlich, er ist der, der jetzt in einer ganz besonderer Weise Ostern beschreibt. Jahrzehnte später, ist vor seinem geistigen Auge das alles präsent. Was gibt es zu sagen? Was gibt es weiterzugeben? Was ist das, was dir, Johannes, für uns wichtig ist an diesem Tag? Was ist es? Und wir sehen einmal natürlich, dass Johannes läuft. Ich sehe ihn laufen, das ist klar, das muss zum Thema werden. Und natürlich sehe ich, dass Johannes anders als die anderen nochmal ganz besonders mit seinen Augen eine Inspektion des Grabes vornimmt. Und Johannes ist auch der gleich, er kann es nicht lassen, im letzten und vorletzten Vers einen theologischen Kommentar abgibt. Also Johannes ist der, der uns sagt, Jesus lebt und das hält mich am Laufen. Es gibt keine Macht mehr für den Tod, das steht mir deutlich vor Augen. Und ich weiß, seine Worte werden wahr und das führt mich zum Glauben. Also, wir schauen uns an, tatsächlich, wir haben von einem Osterlauf zu reden. Ein Osterlauf. Und das Motiv vom Laufen, das ist natürlich in der Kirchengeschichte immer wieder diskutiert worden, man hat das unterschiedliche Motive reingenommen. Manche sagen, das braucht man gar nicht diskutieren, das ist einfach nur interessant sein, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt, die Ostergeschichte, wenn zwei Apostel laufen. Andere sagen, nee, das ist so eine Konkurrenz und der Johannes bringt zum Ausdruck, ich bin schneller als der Petrus oder irgendwas. Egal, was beschrieben wird, ist doch erst einmal, dass es so war. Dass es so war, dass die beiden tatsächlich gelaufen sind. Wir sehen also sowohl den Petrus als auch den Johannes an diesem Ostermorgen laufen. Und das, was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist, dass sie nicht gegangen sind. Dass sie gelaufen sind. Und wir wissen, was man mit Laufen ausdrückt, wenn man nicht jetzt gerade, ich meine, man müsste noch irgendwie sportlich unterwegs sein. Man bringt mit Laufen etwas zum Ausdruck, entweder was ist ganz, 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 ganz Dringendes, oder man kann angesichts dessen, was da vielleicht jetzt auf einen zukommt, nicht ruhig und gesittet vor sich hingehen. Das heißt, es nimmt einen so mit, es bewegt einen, es motiviert einen, es bringt einen Aufregung, es ist Dringlichkeit da. Das alles kommt doch zum Ausdruck, wenn da gelaufen wird. Das Laufen ist ein Bild von, das hat mich was erreicht, das hat mich was bewegt, ein Bild der Emotionalität und der Dringlichkeit. Man kann nicht nur einfach jetzt dahin gehen, man muss laufen. Und da gilt es mal ganz grundsätzlich gilt, alles, was mit Jesus zu tun hat, bewegt mich. Das ist mal ganz wichtig, dass man es mal begreift. Alles, was mit Jesus zu tun hat, bewegt mich. Vieles bewegt mich nicht. Brauche nicht laufen. Kann ich einfach ruhig sitzen bleiben. Aber wenn es Jesus betrifft, dann bewegt es mich. Alles, was Jesus betrifft, bewegt mich. Setzt mich in Bewegung. Bringt mich zum Laufen. Wenn mich einer zum Laufen bringt, dann Jesus. Allerdings, das sind wir ja schon nachösterlich. Denn wir wären nie ins Laufen gekommen, wenn es nicht diesen Grund zum Laufen gäbe. Denn zu einem Grab, was noch voll ist, muss ich mich jetzt nicht so beeilen. Der Friedhof ist auch morgen noch da. Da brauche ich nun keine Hektik machen, der läuft ja nicht mehr weg. Aber jetzt komme ich ins Laufen. Warum komme ich ins Laufen? Warum kommt Gemeinde Jesu ins Laufen? Gemeinde Jesu kommt doch deswegen ins Laufen, weil dieser Herr auferstanden ist. Und die beiden, die da am Laufen sind die ersten beiden, die uns jetzt das mitgeben, dass da jetzt gelaufen wird. Denn was Jesus ausmacht, das bringt mich zum Laufen. Eine Ahnung, eine Hoffnung, eine Sorge. Was ist denn jetzt passiert? Was berichten mir denn da die Frauen? Was kommt da auf uns zu? Was ist denn jetzt nun tatsächlich mit diesem verstorbenen Jesus geschehen? Und wir wissen es, ist was ganz anderes geschehen, als wir vielleicht noch befürchteten, Sorge hatten, Nöte hatten. Dieser Herr, der ist auferstanden. Der ist auferstanden. Wenn einen etwas zum Laufen bringt, dann dieser schlichte Satz, er lebt. Er lebt. Jesus ist auferstanden aus diesen Toten. Das ändert ja komplett alles. Das ist ja etwas, was ja nicht nur wir begriffen haben. Wir, die an Jesus Christus glauben dürfen, dass das alles ändert. Das begreifen auch Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, aber mal sich vorstellen, was wäre, wenn das wahr wäre. Und dann kommen sie zu der ganz erstaunlichen Erkenntnis, das wäre enorm. Also wenn Jesus auferstanden wäre von den Toten, wenn das wahr wäre, was die Christen da feiern, wenn er leben würde, wenn er die Macht des Todes besiegt hätte, das wäre ja sensationell. Und da kommen selbst so Menschen wie der Philosoph Heidegger auf richtig gute Sätze. Da ist er jetzt nicht gerade der Zeuge evangelikaler Christlichkeit. Und dann heißt es da, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden? Also mal vorausgesetzt, das ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden. Dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Wie schön wäre sie sowieso, aber dann ist sie endgültig vorletzlich. Ja, ist klar. Das heißt, plötzlich begreift er, wenn das stimmt, dann ist mein ganzes kleines Weltbild, in dem ich versuche, mich halbwegs hier zu durchmanövern, dann ist das Makulatur. Das ist ja der Wahnsinn. Konsequent, er ist nicht auferstanden. Aber wenn er auferstanden wäre, dann bedeutet das natürlich, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Dann kapieren, klappen unsere ganzen Prinzipien nicht mehr, mit denen wir da unsere Welt so vor uns hinbauen. Ja, wenn uns etwas zum Laufen bringt, dann doch dieser Satz, der lebt. Anders hat's ausgedrückt der große Anführer der deutschen Arbeiterbewegung, Ferdinand Lassalle. Der hat mal angesichts des Osterfestes gesagt, wenn das stimmt, dann sind wir die Lackierten. Da hat er natürlich absolut recht. Und der große Goethe bringt sie auch nicht weiter als zu einem religiösen Frühlingsauferstehen. Mehr ist er dann auch nicht mehr. Also, verstehen Sie, wenn schon die das geahnt haben, was das bedeutet, wie viel mehr dann wir? Wir, die wir das Geschenk bekommen haben, dass wir an Jesus Christus glauben dürfen. Wenn mich etwas zum Laufen bringt, dann, dass Jesus lebt. Und deswegen sind diese beiden, ist ein Johannes und ist ein Petrus, ein wunderschönes Bild für eine österliche Gemeinde. Nicht Stress, Hektik, da musst du nur noch rennen, sondern Laufen als Ausdruck der großen Freude und Dynamik. Das hält mich nicht auf dem Platz. Da kann ich nicht ruhig und gesittet weitergehen. Das bewegt mein Herz, das erfasst meinen Verstand, das ergreift mein Leben. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und damit bekommt natürlich alles eine vollkommene andere Deutungshoheit. Von dem Wissen, dass Jesus lebt, bekommt man eine völlig neue Denke. Das wirft eben diese kleinen Konzepte um. Dann sieht die Welt komplett anders aus. Und dann erleben wir tatsächlich, das hält uns am Laufen. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Was hält mich am Laufen? Dass ich eine positive Gemeindeentwicklung ersehe, das hält mich am Laufen. Und wenn nicht, bleibe ich dann stehen? Dass ich gute, mich inspirierende Erfahrungen mit Jesus mache, das hält mich am Laufen, wenn nicht. Dass er mir Wunder gegeben hat und Krankheiten weggenommen hat und Not gelindert hat, und wenn nicht. Dass er mit seiner ganzen Kraft diese Welt verändert und ich erleben darf, wie die Auferstehungspower Deutschland durchweht. Und wenn nicht? Stehen wir, was ich meine? Was hält mich denn am Laufen? Und der Hebräerbrief würde sagen, lasst uns aufsehen, ich füge ein, auf den auferstandenen Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Lasst uns aufsehen auf ihn, der hält mich am Laufen. Das ist uns wichtig, das weiterzugeben. Denn natürlich ist das einer der Gründe, warum wir nicht laufen. Wo wir irgendwo am Straßenrand rumhängen. Dass wir uns abgewandt haben. Dass wir uns in Nebensächlichkeiten verstrickt haben. Dass wir unseren Fokus auf alles Mögliche gerichtet haben, was uns inspirieren, ermutigen, weiterführen soll. Alles Sekundärware. Das, was Sie und mich am Laufen hält, ist Jesus, der Auferstandene. Wenn er lebt, dann lohnt es zu laufen. Ist er nur Nostalgie? Ist er nur Religion? Ist das nur ein frommer Schmus? Ist das nur ein netter Ideologiedeckel für mein ansonsten banales Dasein? Oder ist er vom Vater aus den Toten herausgerufen worden und sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät und von dort wird er kommen, dann hält mich das am Laufen. Das heißt, ich muss daran erinnert werden. Das ist übrigens ein Zweck von heute Morgen. Denn ich muss daran erinnert werden, ich muss das wieder vor Augen gestellt bekommen. Ich muss das in meinem Kopf, in meinem Herz wieder aufnehmen. Ich muss das bestätigt bekommen, der Gemeinschaft derer, die mit mir an Jesus Christus glauben. Denn das das hält mich am Laufen. Also raus. Raus aus Sekundärantreibern. Schön, wenn es sie gibt, aber das hält uns nicht am Laufen. Raus aus den unterschiedlichsten Ecken, aus denen wir uns da so eingenistet haben. Das ist normal. Machen Sie sich nicht so lange den Kopf drum. Das wird immer und immer wieder passieren. Und dann drehen wir unsere Kreise im Selbstmitleid. Und vor uns steht der auferstandene Herr und sagt, hallo, hier bin ich. Dann verdütteln wir uns in christlicher Denkmalpflege und bauen noch so Reste von Reliquien auf. Und der Auferstandene sagt, hallo, hier bin ich. Dann verpacken wir uns in unseren kleinen Schuldprinzipien, wer was an mir, warum, wie gemacht hat. Statt dem Auferstandenen hinterher zu laufen, der mit seiner vergebenden Liebe mein Leben, das Leben aller Menschen erreichen will. Verstehen wir? Was hält denn sie am Laufen? Was hält sie am Laufen? Was hält dich am Laufen? Und deswegen sehen wir an diesem Ostermorgen einen Johannes und einen Petrus und die laufen. Und deswegen ist im christlichen Leben der Lauf von seiner herausragenden Bedeutung geworden. 1. Korinther 9, sie sind mit mir im Stadion des Glaubens und laufen. Und ziehen da ihre Runden und gehen da ihren Weg. Und sind da unterwegs, natürlich eine Runde nach der anderen. Und dann gibt es diese wunderbaren Worte, die wir dann haben. Mit dem Schönsten natürlich im Philipperbrief in Kapitel 3, wo der Apostel Paulus das als Lebensprinzip weitergibt. Ich vergesse, was da hinten liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Einen Lauf, den ich habe, dem Christus entgegen, diesem auferstandenen Herrn. Und da kannst du dann so zusammenfassen, in der Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus in Milet: Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausübe, das ich in dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium von seiner Gnade weiterzugeben. Ich bin am Laufen, es wird gelaufen. Und merken Sie, da wird nicht gepeitscht, da wird nicht nach vorne gejagt, da wird nicht noch ein bisschen positiv motiviert, da wird der eine gezeigt, da wird Jesus, der Auferstandene, gezeigt. Ich weiß, die Wintersaison ist vorbei, aber vielleicht haben Sie das ein bisschen mal sich angeschaut, die verschiedenen Sportarten da im Winter, immer faszinierend, insbesondere wenn man im Wohnzimmer sitzt, dass ich in aller Ruhe angucken kann, während die durch ihre Pisten jagen. Und dann kommt ja immer diese besondere Form, wenn die ihre 78. Runde da haben und dann die Verfolger und sonst wie. Und dann kommt dazu der Trainer und brüllt da von der Seite noch rein, lauf, lauf, lauf. Ja, und nochmal, du bist der 78. Und nochmal, gib mir Gas. Und ich sage, ja meine Güte, lass doch den armen Menschen da weiterlaufen. Ja, aber das soll dann ganz positiv motivierend klingen und viel bringen. Das ist auch wahrscheinlich psychologisch ganz wertvoll. Das ist nicht christlicher Glaube. Schau dir Jesus an. Ich bitte dich, schau dir Jesus an. Da brauchst du keinen, der an der Seitenlinie dich anbrüllt. Schau dir Jesus an. Schau dir den Auferstandenen an. Ist jeden Tag da, jeden Tag. Es gibt keinen Tag, an dem du nicht mit dem Auferstandenen leben könntest. Du denkst, du hältst nicht durch. Schau dir Jesus an. Du denkst, alles bescheuert. Was mache ich eigentlich hier noch? Schau dir Jesus an. Du weißt nicht, wie das weitergehen soll. Schau dir Jesus an. Du brauchst keinen, der dich noch anpeitscht, sondern du brauchst einen, der vor dir hergeht. Jesus. Er lebt, er ist der Auferstandene. Das hält dich, das hält mich, das hält uns am Laufen. Und dann kommt der Tag, an dem dieser Lauf tatsächlich vollendet ist, an dem wir am Ziel angekommen sind, an dem wir in die Augen dieses Auferstandenen hineinschauen dürfen. Dann gilt das, was Paulus unmittelbar vor seinem Lebensende im 2. Timotheusbrief geschrieben hat: Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Mir ist in Fort beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die Gott denen geben wird, die ihn lieb haben. Was hält mich am Laufen? Er lebt. Das hält mich am Laufen. Danke, Johannes. Aber dann berichtet ja keiner berichtet das so wie Johannes. Diese Inspektion, schön beschrieben, nacheinander, wer zuerst, was, wie, wo, wann. Aber das Spannende an diesen beiden Männern ist ja, dass im Gegensatz zu Matthäus, Markus, Lukas, bei Lukas ganz ein bisschen angedeutet, aber nur Johannes hat es, dass es dem Johannes erstaunlicherweise nicht erschrecken, nicht darum geht, dass das Grab leer war. Keine Panik. Sondern er sieht ganz bestimmte Anordnung im Grab. Und diese Anordnung im Grab, die haut ihn um. Die haut ihn um. Er macht ja das, was keiner macht. Wir haben das in den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, haben wir alle den Bericht davon, wie dieser Leichnam von Jesus, die Vokabeln sind da schwierig, das überspringe ich jetzt großzügig, in das Schweißtuch, aber das Schweißtuch war wahrscheinlich nicht nur den Kopf bedeckt, sondern es war wahrscheinlich ein Synonym für die große Leinwand, in der Jesus eingewickelt war. Und dann hat man zu dieser Leinwand, in der Jesus da eingewickelt war, dieses Tuchpaket, man hatte ja keinen Sarg, dieses Tuchpaket, das hatte man mit Leinenbinden verschnürt. Also man brauchte diese Leinenbinden, so alle paar Zentimeter kam so eine Binde um dieses Paket und man brauchte diese große, kostbare Leinwand, in der die Leiche da eingewickelt war. Also wenn man was will, wenn man sehen will, dann liest man es nach in Johannes 11, Aufweckung des Lazarus. Ja, wo er da rauskommt, bis ein Leinenbinden eigentlich gar nicht gehen kann, weil da die Leinenbinden überall sind. Allein das ist ja schon ein Wunder, dass der da rauskam. Geh mal mit den ganzen Leinenbinden aus dem Grab raus. So, und jetzt sieht unser Johannes sieht etwas, was nur er sieht, nur er sieht. Er sieht nämlich, dass das ganze Zeug da ist. Ja, alle Ideen, die er bisher im Kopf hatte, die haben den nochmal verlegt. Die haben gedacht, das passt ja doch nicht. Nikodemus war nochmal da, Josef und Arimathea hatte andere Pläne. Oder er ist vielleicht gestohlen, man hat die Leiche gestohlen. All die Gedankengänge, die vielleicht durch ihre Köpfe hindurchgegangen sein könnten, waren in dem Augenblick obsolet, als Petrus und Johannes gesehen haben, was da in diesem Grab los war. Alles für eine Leiche lag noch da. Und entgegen der Kunstgeschichte, kennen wir diese Bilder, wo Jesus dachte, rausgeht und dann fällt, dramatisch gezeichnet, diese Leinwand da so runter und bleibt er da vor dem Grab, so zwischen den Römern liegen. Im Gegensatz zur Kunstgeschichte, schön zusammengelegt oder wahrscheinlich besser gewickelt, gerollt, je nachdem, wie man dieses Verb übersetzen kann, es hat beides in sich. Wir Europäer, Falten im vorderen Raum wird gewickelt. Gedreht. Machen Sie es, wie Sie wollen. Das Bild ist, es war ordentlich. Es war ordentlich. Das heißt, es lag alles da. Es lagen diese Binden, diese Otonien, so heißt es im Griechischen, diese Leinenbinden, die lagen da, wo sie eigentlich ursprünglich die Leiche umwickelt haben, aber die Leiche war nicht mehr da. Und das Tuch war jetzt nicht nur einfach so da, das Tuch lag schön extra. Irre. Irre, sagt Johannes, das war so irre. Und wir sagen, Johannes, was hat dich denn damals so umgehauen? Was hat dich denn damals so dermaßen bewegt? Johannes sagt, das musst du doch dir bewusst machen, das hat jemand inszeniert. Das ist doch eine Botschaft. Das hat doch jemand, ich sag's mal, bitte nicht falsch, das hat doch jemand arrangiert. Das ist doch eine Deko. Ja, Sie, die heute Morgen zum Osterfrühstück der Höhegemeinde gekommen sind, war ja alles wunderschön vorbereitet. Ich sag Ihnen, wenn Sie normalerweise an einem Sonntagmorgen um 6 Uhr kommen, sieht's da heute nicht so aus. Ja? Da ist erstens niemand da, zweitens kein Licht und es steht auch nichts zum Frühstücken da. Das heißt, dass Sie heute Morgen reinkamen, wussten Sie, ja, ist alles richtig. Licht an, Menschen da, Tische stehen da, Blümchen sind da, alles ist vorbereitet. Damit Sie was denken könnten? Es könnte Frühstück geben. Das war doch die Botschaft, ne? Licht ist an, Tisch gedeckt, Blümchen da, ja? Das könnte jetzt hier was zu essen. Vielleicht haben sie sogar Kaffee gerochen. Das heißt, es war alles für dieses Ereignis präpariert. Sie konnten es greifen. Und so sagt Johannes, das war zum Greifen. Das war für mich so dermaßen zum Greifen, dass ich das damals gesehen habe und dachte ich, oh mein Gott, was meine Augen sehen, hat eine solch wunderschöne Botschaft. Ich kann es nicht fassen, aber ich will es fassen. Denn was ich zuallererst sehe, ist, dieser Kleiderwechsel ist in einer majestätischen Ruhe vollzogen worden. Ich weiß nicht, wie Sie das vorstellen, Ostermorgen. Haben Sie mal überlegt, wie das war? War ja keiner dabei. Es gibt vom eigenen Osterereignis, vom eigentlichen Ereignis, keinen Bericht. Muss mir in den Kopf gehen. Ging ja auch gar nicht. Hätten Sie gar nicht ausgehalten. Wären bei Ihnen ja sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Ist für ein innermenschliches System überhaupt nicht geeignet, wenn der Vater den Sohn aus den Toten rausholt. So aus Sicherheitsgründen waren Sie alle raus. Aber wie stellen Sie das vor? War es ein Kampf mit den letzten Mächten des Todes? Hat noch ein römischer Soldat noch versucht, ihn aufzuhalten und nochmal den Stein hinzuschieben? Oder stehen Sie, mit Ach und Krach kam Jesus gerade noch so raus und nein, Panik ergriff ihn, schnell musste er weg, alles blieb liegen. Nein. Alles sortiert. Binden, Leintuch, weg. Majestätischer Kleiderwechsel. Wunderbar. Was sagt denn der majestätische Kleiderwechsel? Paulus würde so formulieren: Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung, nicht im Sinn von Deutsch, Negativ, Preußisch, sonst wie ein Kram, sondern im Sinn von Kosmos. Hier war der, der den Kosmos geschaffen hat, tätig und hat selbstverständlich ein Zeichen des Kosmos, der Ordnung zurückgelassen. Gott hat Kleider abgelegt. Kleider? Und das ist die Botschaft, die Johannes gesehen hat. Kleider, Rückgabe von Gottes Sohn, die er nie mehr braucht. Danke. Ich nicht. Kleider des Todes, Schwestern und Brüder, die er und die zu ihm gehören, nicht mehr brauchen. Das muss man mal in seinen Kopf reinkriegen. Das darf man hören. Das hat Johannes fortan vor Augen. Das steht vor ihm, wenn er an Jesus denkt. Nie mehr braucht er diese Kleider. Wir haben unterschiedlichste Lieder. In einem der alten Lieder heißt es: Auferstanden ist der Herr. Und in ewigen Lichtgewanden der Verklärung wandelt er. Ja, sprachlich. Gute 100 Jahre abgehangen. Ein Lichtgewand. Verstehen Sie? Keine Leinenbinden und Otonien, die mich wegschnüren. Ein Lichtgewand. Und seitdem geht er in ganz anderen Kleidern seinen Weg. Nur mal zur Abklärung, aber das ist ja nicht 99% von Ihnen klar. Er ist nicht wiederbelebt worden. Es ist nicht so, dass er sagte, jetzt machen wir noch eine Runde Jesus und dann halten wir mal die Otonien und das Tuch schon mal Vorrat, kommt ja irgendwann wieder und dann können wir das gerade noch mal für dich verwenden, hast du ja schon ein bisschen Probe gelegen. Nein, er braucht es nie mehr. Er ist auferstanden, einer neuen Leiblichkeit auferstanden aus diesem Tod. Das ist die Botschaft. Die Macht des Todes hat in Christus und mit Christus nichts mehr zu tun. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige Sieh, ich war tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel über alle Bereiche des gesamten Universums, inklusive die Hölle. Das ist Jesus. Im großen Bach-Oratorium, Osterbach-Oratorium, gibt es ein Rezitativ. Und da wird es dann so ausgedrückt, ich glaube, wenn ich richtig erinnere, darf das Petrus singen. Petrus darf die Zeile singen, hier sehe ich mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Schöner Satz. Also hier sehe ich mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Sie können sich das vorstellen, wie das jetzt in Bach oder aus, aber es ist mal ganz vom Text her. Hier sehe ich mit Vergnügen, das fand ich so gut. Das fand ich so gut. Mit Vergnügen. Am Ostertag stehen wir nicht da und sagen, der Herr ist auch auferstanden. Sondern mit Vergnügen, das heißt, es kommt dieses Element durch. Wow. Mein Gott. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Das ist ja irre. Das haut ja uns komplett um. Nie mehr haben Jesus Leute mit der Macht des Todes zu tun. Nie mehr. Keiner von uns, der an Jesus Christus glaubt, sieht den Tod. Das Sterben, das mag der eine und die andere noch sehen. Aber den Tod, der Macht des Todes, begegnet keiner, der zum Leben gehört. Ich sehe mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Mann, können Sie sich doch das Vergnügen? Können Sie doch Ihrer Seele das Vergnügen? Können Sie Ihrem Geist doch das Vergnügen? Oder bedenken Sie ganz kurz die Alternative. Wenn Sie Ihrem Geist, Ihrer Seele dieses Vergnügen nicht geben, das durch den Auferstandenen Ihnen gegeben ist, dann bleiben Sie in den Denkkategorien des Todes im alten System. Dann machen Sie halt damit. Und feiern Ihre Gottesdienste dem Götzen des Todes. Feiern Sie weiter. Oder Sie steigen mit auf die Seite des Osterfestes und singen mit Petrus und Johannes und allen anderen. Ich sehe mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Das ist mir vor Augen. Ich sehe mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Das ist mir vor Augen. Ich sehe es, sagt uns Johannes. Und weil ich seitdem weiß, dass nie mehr ich mit der Macht des Todes zu tun haben werde, hat der Tod für die Jesusleute seinen Schrecken verloren. Der Christ, der Mensch in Christus, begegnet nicht mehr dem Tod. Der in Jesus Heimgegangene, der in Jesus Gestorbene, der wird den Tod nicht sehen. Er begegnet in seinem Nachhausegehen, in seinem Sterben, in seinem Beenden des irdischen Lebens, begegnet er dem puren Leben, Jesus selbst, dem Auferstandenen, an uns. Die wir zu Christus gehören, hat der Tod keine Macht. Und dieses Vergnügen gönne ich meinem Geist und gönne meiner Seele und lebe darin ganz österlich. Danke, Johannes. Danke. Das hält mich am Laufen. Jesus lebt. Das steht mir vor Augen. Dem Tod ist die Macht genommen. Und jetzt sagt der Johannes, und das ist ihm relativ wichtig, bevor jetzt euer Ostergottesdienst beendet, müssen wir noch eine kleine theologische Frage lösen. Nämlich bei uns jetzt hier, bei dem Petrus und bei mir, dem Johannes, war es ja jetzt so, das habt ihr ja hier gelesen, ich habe das klar aufgeschrieben, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Und diese Reihenfolge, er sah und glaubte, die hat natürlich uns immer wieder ein wenig irritiert. Denn normalerweise machen wir es ja umgekehrt, theologisch. Wir sagen, du musst glauben und du wirst sehen. Und hier steht, er sah und glaubte. Und das hat, sagt Johannes, ich erkläre es euch kurz, wie es zu verstehen ist, damit ihr nicht ausrastet und vielleicht die nächsten 2000 Jahre Probleme haben solltet. Ich erkläre euch das ganz, ganz kurz, warum das an der Stelle wichtig ist. Denn die Formulierung, die hier kommt, er sah und glaubte, ist genau die gleiche Formulierung. Das müsste sogar nicht in Bibeln stehen, sonst schreiben sie es rein. Wie es in 2. Mose Kapitel 14 gegeben ist, beim Durchzug durch das Rote Meer. Als sie durchgegangen sind und das gesehen haben, tatsächlich das erlebt haben, dieses historische Faktum erlebt haben, steht genau der Satz danach. Sie sahen und glaubten. Und sagt, in der Weise, sagt Johannes, gilt das jetzt für mich als Zeuge des Ereignisses in gleicher Weise auch. Ich bin historischer Zeuge dessen, was da passiert ist. Ich habe gesehen und ich habe daraufhin geglaubt. Ein Glaube, der also auf dem Sehen an dieser Stelle beruht. So weit, so klar, oder? Nein, sagt Johannes, Vorsicht, Klippe. Denn wir verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Und ich sage, was hat es das damit zu tun? Und dann sagt Johannes genau das. Damit das ist ja ganz klar unter uns Christen. Das Ganze beruht natürlich nicht auf meinem Sehen, nur im Sinn historischer Augenzeugenschaft. Glaube ruht natürlich auf was ganz anderem. Glaube ruht auf der Schrift. Das haben wir damals an dem Ostermorgen noch gar nicht geschnallt, dass er schon klar war, von der Schrift her klar war, dass er auferstehen würde von den Toten. Aber dass wir nochmal klar zum Ausdruck bringen, wodurch und wie entsteht der Glaube, wenn ich nicht in der historischen Augenzeugenschaft drin bin wie ein Johannes, dann steht eben der Glaube aufgrund der Schrift. Wir haben es ja vorhin gelesen, haben Sie es noch drauf? 1. Korintherbrief, Kapitel 15, sagt uns das Paulus so schön. Er sagt, ich gebe euch weiter, was ich selbst empfangen habe. Also etwas, was ich selbst gehört, gelesen habe, was für mich gilt. Ich gebe euch ein Wort weiter. Jesus Christus. Von ihm gilt, er ist gekreuzigt, gestorben, auferstanden, gesehen. Das große urchristliche Bekenntnis. Gekreuzigt, gestorben, auferstanden, gesehen. Und an zwei Stellen nimmt uns Paulus genau in dieses Denkfeld hinein. Er ist gestorben, wie die Schrift sagt. Begraben, auferstanden, wie die Schrift sagt. Und gesehen, ist auch gut. Aber er ist gekreuzigt und auferstanden, wie die Schrift sagt. Worauf ruht denn Ihr Glaube? Nochmal ganz kurz wieder den Betonboden angucken. Unser Glaube ruht nicht auf einer relativen historischen Wahrscheinlichkeit, dass das passiert sein könnte. Unser Glaube ruht auf den Aussagen der Schrift, dass es so ist, und dass ich deswegen die historische Evidenz als solche erwarte. Ach so, ja, das ist wichtig. Nein, keine Sorge, die historische Evidenz ist nicht unwichtig. Aber die historische Evidenz ist selbstverständlich. Selbstverständlich wird das passieren, was in der Schrift steht. Es kann gar nichts anderes passieren, was in der Schrift steht. Und deswegen lehrt uns ein Johannes, das ist ja durch ihn, dem Evangelisten, unendlich wichtig, dass unser Glaube gründet auf das, was geschrieben steht. Und er ist ja ein Teil dieses Geschriebenen. Er sagt es ja nach am Ende von Kapitel 20. Übrigens, das habe ich alles geschrieben, damit ihr glaubt, dass das der Christus ist, der Sohn Gottes. Damit ihr glaubt, dass das der Christus ist, darum wurde das geschrieben. Ende von Johannes 20, Ende von Johannes 21. Warum glauben Sie? Auf was gründet Ihr Glaube? Worauf ruht er? Auf den Aussagen der Schrift. Worte werden wahr. Worte werden wahr. Ihre nicht, meine auch nicht. Kein Problem. Haben wir es schon kapiert. Ist auch nicht schlimm. Bin ja froh, dass viele Worte von mir nicht wahr werden. Aber sein Wort, das wird wahr. Sein Wort wird wahr. Und wenn er im Alten Bund sagt, der Sohn Gottes wird gekreuzigt werden. Prophetische Stellen ohne Ende. Und der Sohn Gottes wird auferstehen. Stellen ohne Ende. Dann wird das passieren. Und da die Schrift das gesagt hat, freuen wir uns an der Erfüllung dieser Aussagen am Ostersonntag in der historischen Evidenz. Das ist theologisch wichtig, oder? Denn sonst kommen wir genau in diese komische Bredouille und sagen entweder Restrisiko oder wir sagen, Historie vollkommen unwichtig. Beides, sagt Johannes. Nein. Zuerst sein Wort, seine Verheißung, dann die Erfüllung in der Tat. Und darauf ruht der Glaube, sieht das und weiß, Worte werden wahr. Seine Worte werden wahr. Danke, Johannes. Gut, Johannes, das haut hin. Damit kann ich leben. Sie auch? Das reicht mir. Ich weiß jetzt nicht, was die nächsten Tage bringen. Sie ja auch nicht. Wir haben irgendwas überlegt, aber wird das so? Aber eins weiß ich. Er lebt. Er lebt. Und das hält mich am Laufen. Bitte, schauen Sie auf ihn. Ganz konzentriert. Das hält Sie am Laufen. Und dann, bitte, um Ihre Welt selbst willen, haben Sie das immer vor Augen. Haben Sie es immer vor Augen. Mit der Macht des Todes hat der Mensch in Christus nichts mehr zu tun. Und keiner von uns, der mit Christus in Verbindung ist, hat mit dem Tod etwas zu tun. Was für eine Auferstehungskraft steht da vor uns. Und wir rudern und eiern nicht rum in irgendwelchen historischen Wahrscheinlichkeitsgedöns. So wir wissen, die Worte, die er gesagt hat, die werden wahr und werden sich in den historischen Fakten erweisen. Das ist Glaube. Danke, Johannes. Das hält mich am Laufen. Das steht mir vor Augen. Das führt mich zum Glauben. Ich kann leben. Komm, wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen an diesem Morgen einfach in diese riesengroße Schar von Menschen mit einstimmen, die dir heute den Lobpreis geben. Allein die, die auf dieser Erde noch unterwegs sind, was für ein Chor. Und wenn wir uns dann das noch vorstellen, was schon vor deinem Thron los ist, dann beten wir dich einfach mit an. Als unseren Gekreuzigten, als unseren Auferstandenen, als unseren wiederkommenden Herrn. Wir beten dich an, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass du uns am Laufen hältst. Weil wir das in großer Klarheit und Unaufgeregtheit und Schönheit vor uns sehen, für jeden einzelnen Tag unseres Lebens. Er lebt. Und du bist als dieser Auferstandene in unserem Leben präsent. Mit dir sind wir verbunden. Auf dich sind wir ausgerichtet. Von dir bekommen wir unsere Anweisung, unsere Lebensfüllung, unsere Kraft, unser alles, Herr, alles, das hält uns am Laufen. Und wir danken dir, dass wir in dieser dem Tod verfallenen Welt, wirklich dieser komplett dem Tod verfallenen alten Welt, mit dir, mit dem Tod nichts mehr zu tun haben. Das steht uns vor Augen, das sehen wir. Und dieses Vergnügen gönnen wir unserem Geist und unserer Seele. Und danken dir für das zusammengewickelte Tuch und für die Binden der Demonstration deiner Siegesmacht. Und wir stehen auf diesem wunderbaren Boden der Schrift, auch dem Evangelium des Johannes, das du deiner Gemeinde gegeben hast, zum Leben und zum Sterben. Und wir danken dir, dass es Worte sind, die uns zum Glauben führen und im Glauben halten. Und wir danken dir, dass aus Glauben sehen wird. So geben wir dir, unserem auferstandenen Herrn, die Ehre und den Dank und die Anbetung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.